Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Tjena! Es gibt ja so Themen, bei denen ist jeder irgendwie Experte. Schulsystem, das ist so ein Thema. Jeder war mal selber in der Schule, jeder hat so seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht und abhängig davon auch ein ganz eigenes Bild dann auch von der Schule bekommen. Egal, ob das nun ein gutes Bild oder ein schlechtes ist. Und ähnlich ist es auch, wenn man Menschen nach dem Gesundheitssystem befragt. Der eine ist an einen tollen Arzt geraten, ist schnell wieder gesund geworden. Und das Essen im Krankenhaus war dann vielleicht auch noch ganz gut. Dann ist das Bild vielleicht sehr gut. Der andere hat es vielleicht mit dem übernächtigten Arzt oder Ärztin zu tun gehabt. Die Krankheit ging vielleicht nicht wieder weg und es gab wenig Aufmerksamkeit. Wie auch immer, dann wird das Bild vielleicht eher eingetrübt zu sein. Die eigenen Erfahrungen, die prägen dann eben stark das Bild, das man vom Gesundheitssystem hat. Objektiv oder wirklich objektiv ist das dann aber nur sehr selten. Und deswegen bin ich sehr froh, wenn wir heute über das Gesundheitssystem sprechen, über das schwedische Gesundheitssystem, dass ich hier einen Experten da habe, einer, der sich wirklich auskennt mit dem Gesundheitssystem und da vielleicht auch ein bisschen einen objektiveren Blick drauf werfen kann. Denn beim schwedischen Gesundheitssystem, da scheiden sich die Geister. Und das hat natürlich auch wieder viel mit den eigenen subjektiven Erfahrungen zu tun. Ja, und deswegen bin ich mal gespannt, was heute ein Arzt, der seit nun beinahe ein Vierteljahrhundert in Schweden als Arzt tätig ist, was er darüber sagt, über das schwedische Gesundheitssystem. Du kennst ihn vielleicht bereits, denn er war vor kurzem schon einmal hier zu Gast. Da ging es ums Auswandern. Hartmut, schön, dass du da bist. Hey.
Hallo, guten Abend.
Ja, mein Name ist Jo von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Und wir legen auch direkt los. Es geht heute um das schwedische Gesundheitssystem. Hartmut, du bist gerade im Bereitschaftsdienst, bist aber zu Hause. Die Nacht oder der Abend ist noch ruhig bisher.
Ja, zum Glück. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Das ist immer sehr variierend. Man weiß immer nicht, was passiert. Oft ist es ruhig, aber dann in der nächsten Sekunde kann natürlich dann ein Anruf kommen.
Kannst du vielleicht dich erstmal kurz dahingehend vorstellen, wo du denn im Gesundheitssystem tätig bist? Also bist du niedergelassener Arzt oder bist du im Krankenhaus tätig oder wenn im Krankenhaus, in welchem Bereich?
Ich arbeite in der Klinik, in einer der Unikliniken Schwedens. Bin hierher gekommen und habe hier meine Ausbildung als Kinderarzt gemacht und dann die Weiterbildung zum Kinderonkologen. Das heißt, ich arbeite in einem sehr speziellen Bereich, kann man sagen. Es gibt nur 6 Stellen in Schweden, wo Kinderonkologie angeboten oder betrieben wird. Und wir sind eine davon. Das heißt, ich arbeite im Team, im Krankenhaus, Schichtbetrieb.
Das heißt, es ist eine sehr spezialisierte Abteilung auf jeden Fall. Hast du gerade schon gesagt, es gibt nur 6 Stück. Vielleicht können wir da am Anfang auch das Gesundheitssystem so von der Struktur erstmal noch so ein bisschen im Groben beschreiben. Es gibt ja unterschiedliche Krankenhäuser im ganzen Land verteilt, manche eben mit so Spezialkompetenzen. Es gibt die Distriktkrankenhäuser. Kannst du da das in möglichst in Kürze einigermaßen so skizzieren, wie das strukturiert ist?
Ja, also wenn man mal sozusagen an der Basis anfängt, da sind die Gesundheitszentralen oder Vårdcentral, wo man sozusagen als Bürger, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, sich in erster Linie hinwendet. Die gibt es in jedem Wohngebiet oder jedem in größeren Städten oder eben in jedem Ort oder Dorf. Man gehört dann in der Regel entsprechend seinem Wohnort erstmal zu irgendeiner Vårdcentral. Das kann man dann zwar auch, man kann dann zwar auch wechseln und andere wählen, die weiter weg sind, aber erstmal hat jeder Patient oder jeder Bürger, meine ich, Hausarzt und gehört zu einer Vårdcentral an. Und dort sitzen in der Regel Allgemeinmediziner und Krankenschwestern und je nachdem, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, ob es wie gesagt in der Stadt ist, wo es viele solche Vårdcentrals gibt oder ob das irgendwo auf dem Land ist oder in Nordschweden, wo die Abstände natürlich viel größer sind zwischen den unterschiedlichen Einrichtungen, so sehen die ein bisschen anders aus, ein bisschen anders strukturiert. Also ich war vor vielen Jahren in Lappland in der Vårdcentral, ab dort als Student war ich damals da. Da hatten wir dann auch Möglichkeiten, Patienten zum Beispiel eine Nacht aufzunehmen. Es gab dort Röntgen und solche Dinge. Das ist normalerweise hier in der Stadt, ist das natürlich nicht so. Aber das ist so sozusagen der erste Anlaufpunkt für jeden Bürger, wenn man Beschwerden hat oder sich krank fühlt oder ein Arzt oder Krankenschwester kontaktieren möchte. Und von da aus...
Kann ich da kurz schon einhaken? Du hast gerade gesagt, da hat man einen Hausarzt. Hat man da wirklich dann immer einen festen Arzt oder ist es
das ist der Plan.
Sehr variierend?
Das ist, ja, also das ist sozusagen eigentlich der Gedanke, dass man einen Hausarzt hat und dann immer die gleiche Person. Je nachdem, bei uns in der Stadt klappt das eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt schon seit vielen, 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 vielen Jahren den gleichen Hausarzt. Aber das ist natürlich auch sehr unterschiedlich von Region zu Region, Stadt zu Stadt. Es gibt natürlich hier auch die Probleme, dass manche Regionen eben extreme Schwierigkeiten haben, Personal zu bekommen, vor allen Dingen auch Personal über längere Zeit zu halten. Das ist ähnlich wie in Deutschland, wenn man da zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern guckt oder auch in anderen Regionen, ist das natürlich, es gibt beliebte Regionen und unbeliebte Regionen, also jetzt für die Ärztinnen und Ärzte und überhaupt Personal im Gesundheitswesen. So ist es hier natürlich auch. Aber die Idee ist eigentlich, dass man eben seinen Hausarzt hat. In der Praxis ist das natürlich nicht immer so, dass man an den oder diejenige gerät, sondern dass man auch an andere, je nachdem, wann man eben, ja, wenn man Beschwerden hat, möchte man ja jemanden treffen, egal ob jetzt der eigene Hausarzt da ist oder nicht. Ja, und dann wollte ich nur sagen, der Gedanke ist dann eben, dass man erstmal vom Allgemeinmediziner sozusagen beurteilt wird. Ein Allgemeinmediziner dann oder auch oft auch zu Anfang die Krankenschwester oder Krankenpfleger einen dann weiterschleust, sozusagen zur nächsten Instanz, wenn das denn notwendig ist. Da kommt es eben dann drauf an, da gibt es eben die Landschulküs, also zum Beispiel in unserer Region, in Kalmar, Jönköping, Westerwijk, Neuköping, überall gibt es also Krankenhäuser und von da aus würde es dann, wenn die sozusagen jemanden weiter beweisen wollen, geht es eben an die Uniklinik. Dann kann man sagen, auch noch innerhalb des Landes sind die Unikliniken natürlich unterschiedlich groß. Das heißt, bestimmte Dinge, vor allen Dingen in meinem Bereich, in der Kinderheilkunde, die sind dann zentralisiert in bestimmten Kliniken. Nur das heißt, es wird nicht überall im ganzen Land zum Beispiel Herzoperationen bei Kindern durchgeführt und solche Dinge. Das wird dann alles mehr und mehr spezialisiert.
Und auch die kleineren Krankenhäuser, die können quasi die Basisversorgung bewerkstelligen oder kleinere Operationen, aber eben auch noch nicht so speziellere Dinge machen.
Also das ist eigentlich der Grundgedanke. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, auch wieder wirklich sehr unterschiedlich von Region zu Region. Und ich bin jetzt hier, ja, wie du schon eingangs sagtest, ein Vierteljahrhundert. Das hat sich natürlich sehr verändert und manchmal haben Regionen größere Schwierigkeiten und dann wird es wieder besser und dann haben andere Regionen ihre Schwierigkeiten. Letztendlich hängt es eben an Personal, es hängt an Kosten und gerade die Kosten sind natürlich ein Faktor, der nicht unerheblich ist und der dazu führt, dass eben Einsparungen gemacht werden und dann auch zum Beispiel, als ich in den 90ern in Kiruna war, 2 Wochen, da ging es eben darum, dort die Entbindung zu schließen, was ja dann letztlich auch erfolgt ist. Das heißt, Schwangere, die entbinden wollen, die haben natürlich einen weiten Weg, je nachdem, wo sie wohnen. Und das ist natürlich alles, das ist natürlich nicht unbedingt gut für die Bewohner, auch wenn es sozusagen Kosten spart. Da geht es aber nicht nur um Kosten, muss man ehrlicherweise sagen oder fairerweise sagen, sondern es geht eben auch darum, die Qualität zu erhöhen. Schweden ist immer ein Land mit ungefähr 10 Millionen Einwohnern. Das heißt, wenn man zu viele Kliniken hat, dann wird an jeder Klinik natürlich werden wenige Patienten behandelt und wenn das dann eben bestimmte Krankheiten, Operationen und eben auch im Entbindungsbereich, wenn man natürlich als Ärztin oder Arzt zu wenig Patienten mit einer bestimmten Diagnose sieht, dann ist das eventuell ein Problem und die Qualität kann letztendlich darunter leiden. Also das versucht man natürlich so ein Balance, also so eine Gleichgewicht zu finden zwischen Angebot an die Bevölkerung, möglichst nahe dem Patienten und aber auch natürlich höchste Qualität. Und das ist nicht immer natürlich so einfach, diese Gleichung.
Eine Besonderheit im schwedischen Gesundheitssystem ist sicherlich auch die Krankenversicherung. Es gibt eine Einheitsversicherung. Das heißt, jeder Schwede ist, wenn er quasi auch steuerpflichtig ist in Schweden, wenn er dort lebt und arbeitet, über das Steuersystem ja auch krankenversichert. Wie empfindest du diesen ja doch sehr gewaltigen Unterschied, gerade im Vergleich zum deutschen System mit sehr, sehr vielen Versicherungen, mit Privat- und gesetzlicher Versicherung. Wie empfindest du das? Ist das eher so jetzt mal etwas Positives oder gibt es dadurch auch Schwierigkeiten?
Also im Grunde sehe ich das positiv. Das ist genau wie du sagst, wir zahlen hier einen bestimmten Anteil an Steuern und davon geht wiederum einen bestimmten Anteil ins Gesundheitswesen. Das heißt, damit ist im Prinzip alles abgegolten, abgeglichen. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, weil wenn wir zum Arzt gehen oder zum Physiotherapeuten oder einen Besuch bei der Krankenschwester in der Wurzelzentrale machen, dann müssen wir jedes Mal auch eine Zuzahlung machen. Die ist aber gedeckelt, genauso wie ist das mit den Medikamenten. Da hat man einen bestimmten Betrag pro Jahr. Wenn man den erreicht hat, ist darüber hinaus dann alles umsonst. Das heißt, für Leute, die chronisch krank sind, viele Medikamente brauchen, ist es dann sozusagen dafür, ist es eben gewährleistet, dass die Kosten nicht ins Unendliche steigen. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, inzwischen betrachte ich das ja so als von außen, aber ich habe gerade im letzten Jahr war ich viel in Deutschland in Krankenhäusern als Angehöriger. Und oft die erste Frage, auch in der Notaufnahme war, sind Sie privatversichert oder sind Sie kassenversichert? Das irritiert mich jedes Mal aufs Neue, weil ich denke, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Es spielt aber doch eben eine Rolle, auch wie dann danach Pflege abläuft und solche Dinge. Da bin ich als Arzt, aber auch als Patient, ich war auch schon Patient einige Male in Schweden, froh, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss, dass das sozusagen im Prinzip gleich abgehandelt wird und dass es da keine Unterschiede gibt. Es gibt inzwischen allerdings auch private Krankenversicherungen hier in Schweden, Zusatzversicherungen. Teilweise geht das über den Arbeitgeber, teilweise kann man die natürlich auch privat abschließen. Das führt dann dazu, dass eben doch Personen, die eben für Beschwerden den Arzt oder die Ärztin aufsuchen wollen, dass das teilweise eben schneller geht, weil es eben auch inzwischen einige private Anbieter gibt. Natürlich jetzt nicht für komplizierte Operationen, aber so für den ersten Anlauf. Und vor allen Dingen in den Großstädten, weniger in den kleineren Städten oder auf dem Lande und dann eben auch teilweise digital.
Okay, was heißt, prinzipiell kommen auf den Einzelnen, wenn er Steuern bezahlt, neben der sozusagen Praxisgebühr und eventuelle Zuschüssen zu den Medikamenten keine weiteren Kosten auf ihn zu.
Das ist richtig. Das ist richtig, genau. Ja. Okay. Kinder sind sowieso komplett frei von jeglichen Zuzahlungen. Was ein großer Nachteil des schwedischen Gesundheitssystems in meinen Augen ist, wenn es um Zahngesundheit geht, weil da ist das ein ganz anderes System. Da muss man wirklich viel Geld bezahlen. Also wenn ich einmal im Jahr zum Zahnarzt bzw. zur Zahnhygienistin gehe, die sich meine Zähne anguckt, die ein Röntgenbild macht und dann bin ich hinterher in der Regel über 100 Euro los. Also das ist, manchmal reicht das noch nicht mal. Das ist schon Wahnsinn. Und auch wenn man dann irgendwas machen lassen muss, also wenn Leute wirklich Zahnersatz brauchen oder Dinge, dann gibt es zwar einen kleineren Zuschuss, aber der ist wirklich gering. Das ist weniger als 5 oder 10%. Und da muss man dann schon relativ viel Geld auf den Tisch legen eventuell. Dafür gibt es inzwischen auch Versicherungen, dass man eben monatlich was einbezahlt und dann, wenn was Größeres kommt, dann ist das so abgedeckt ist. Aber das ist wirklich ein großer Nachteil. Ich finde, das ist auch ein bisschen für so ein Land wie Schweden unwürdig, dass man da kein besseres System hat.
Das heißt auch, die Zahnhygiene oder Zahnpflege ist sozusagen rausgenommen aus dem normalen Gesundheitskosten.
Ja, das ist es leider. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube bis 25 ist es immer noch frei, meine ich, dass es 25 die Grenze ist, aber danach muss man eben sehr viel mehr bezahlen und ich kann mich gut daran erinnern, meine Studienzeit hier in den 90er, dass viele von meinen Mitstudierenden schon jahrelang nicht mehr beim Zahnarzt gewesen sind, weil sie meinten, das ist viel zu teuer, da habe ich keine, kann ich mir im Moment nicht leisten als Student. Das ist natürlich wirklich problematisch, weil ich meine, das ist ja bewiesen, dass eine schlechte Zahngesundheit zu ganz verheerende Folgen haben kann und zu vielen anderen Krankheiten führen kann. Das ist wirklich ein Problem.
Manche sagen ja immer, das schwedische Gesundheitssystem sei gut für die Ärzte, aber schlecht für die Patienten. Ist da was dran?
Du grinst. Das ist wirklich so schwierig, weil erstmal muss man sich fragen, wie definiert man ein gutes oder schlechtes Gesundheitssystem? Man kann natürlich sagen, okay, ich gucke mir die harten Fakten an, Dinge wie Säuglingssterblichkeit, Müttersterblichkeit, Lebenserwartung und so weiter und so weiter. Da liegt Schweden mit den anderen nordischen Ländern klar vor Deutschland und vielen anderen Ländern der EU. Das sind Fakten. Man kann natürlich auch ein gutes Gesundheitssystem dadurch definieren, wie lange brauche ich, um zum Arzt zu kommen oder zu einer Operation. Und das ist in Schweden, würde ich mal sagen, in vielerlei Hinsicht sicher etwas schlechter als in Deutschland. Deutschland leistet sich ein sehr teures Gesundheitssystem. Deutschland hat eine unglaubliche Anzahl an Krankenhausbetten pro Einwohner im Vergleich zu Schweden. Also wir liegen da wohl wirklich, also es sind beides zwei Extremen, die sich da gegenüberstehen. Und das liegt natürlich in Deutschland daran, dass auch viele an dem System verdienen. Krankenkassen und auch Ärzte. Und dass man auch eine andere Auffassung hat. Also das heißt, es gibt Dinge, die bei uns, wo Patienten nach Hause gehen, beziehungsweise wir die zu Hause versorgen, das macht man in Deutschland stationär im Krankenhaus. Also da gibt es eben ein anderes Denken. Und auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist da ein bisschen was dran, also wenn ich das in meiner eigenen Perspektive sehe als Arzt. Ich bin ja auch hierher gekommen aus gutem Grund, wie ich neulich schon erwähnt hatte, dass die Arbeitsbedingungen hier für mich als Arzt dann doch besser waren als in Deutschland. Zumindest war das meine Auffassung und das ist immer noch, auch wenn sich da sicher ein bisschen was geändert hat in Deutschland. Aber ich finde auch, dass man als Patient hier in Schweden gut versorgt wird. Wie gesagt, ich bin auch schon selber Patient gewesen. Das, was hier ein Problem ist und was viele als Problem erleben, ist eben dieses, es dauert ewig, dass ich zum Arzt komme. Es gibt zwar in Schweden eine sogenannte Vårdgaranti, also eine Garantie, dass man sozusagen innerhalb einer bestimmten Zeit Hilfe bekommt im Gesundheitswesen. Und da gibt es das so, dass man innerhalb eines Tages Kontakt mit seiner Vårdcentralen bekommen muss. Innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, ist das, wenn ich mich richtig erinnere, einen Termin bekommen muss oder also jemanden treffen kann, also sei es Arzt oder Schwester oder also jedenfalls jemand ausgebildet und innerhalb von 90 Tagen dann eine Behandlung. Und ist klar, 90 Tage ist eine lange Zeit, je nachdem, was man für Beschwerden hat. Und ich habe mir jetzt auch gerade vorher nochmal so die Zahlen so ein bisschen angeschaut, weil ich natürlich auch, hat es mich hier als Experte vorgestellt, ich kann natürlich hier nicht alle Statistik, die aktuelle und so, das ist teilweise, sind die Wartezeiten schon recht lang für bestimmte Operationen und regional auch sehr unterschiedlich. Wir leben hier in einer Stadt mit einem Uniklinikum direkt vor der Haustür. Wir haben ja so ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Wir merken das nicht so. Ich denke, wenn man in einem ländlichen Gebiet lebt, dann sieht das schon ganz anders aus. Da muss man natürlich auch zu sagen, das ist auch ein Unterschied, ob man eben in Berlin lebt oder in Bayern auf dem Land. Also das ist auch in Deutschland natürlich ein großer Unterschied. Und ich finde, also oder mein Eindruck ist, wenn man in Schweden sozusagen, wenn man dann mal so weit ist, dass jemand auch eine Diagnose gestellt hat und dann bekommt man auch unglaublich, also dann wird man sehr gut versorgt. Wartezeiten sind sicher teilweise länger als in Deutschland, wobei ich wiederum, wie gesagt, ich habe das in den letzten 12 Monaten einige Mal erlebt in Deutschland, auch da sitzt man in der Notaufnahme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden. Weil einfach alles überfüllt ist und da die Leute und alles voll ist und auch Betten gibt es teilweise nicht und man liegt die erste Nacht auf dem Flur und also da, das ist schon sehr unterschiedlich, glaube ich. Man kann da nicht sagen, in Deutschland ist es besser als in Schweden oder umgekehrt. Ich glaube, das ist schon sehr individuell.
Weil das dann eben auch regional wieder sehr, sehr unterschiedlich ist, wie du sagst.
Ja, und auch, wie gesagt, auch in Deutschland ist das so. Ich habe das jetzt in der Region, in der meine Eltern leben, erlebt, dass die kleineren Kliniken alle dicht gemacht haben und man alles konzentriert hat in ein riesiges Klinikum mit Tausenden von Betten. Und was da so abläuft tagtäglich, muss ich sagen, das war schon teilweise sehr unterirdisch, was ich da erlebt habe. Da war ich schon wirklich nicht nur überrascht, sondern wirklich geschockt. Also da muss ich sagen, das habe ich hier noch nie erlebt. Aber ich muss natürlich auch sagen, dass, wie schon eingangs erwähnt, dass ich in einer sehr speziellen Fachrichtung arbeite, wo natürlich auch in Deutschland das alles, glaube ich, sehr, sehr viel besser läuft. Und ich weiß, dass es sehr viel besser läuft, als vielleicht in vielen anderen Bereichen, wenn es in der Erwachsenenmedizin.
Das hast du vorhin schon gesagt, die Arbeitsbedingungen für dich als Arzt, die sind in Schweden, oder nimmst du als besser wahr. Was ist es genau, was es besser macht für dich?
Also ich muss sagen, ich arbeite auch sehr viel. Es ist nicht so, dass ich hier irgendwie nur jeden Tag meine 7,5 oder 8 Stunden arbeite. Ganz im Gegenteil. Es sind lange Tage. Ich habe auch dadurch, dass wir eben ein sozusagen eines der wenigen Zentren sind und ein großes Gebiet hier in Schweden abdecken und wirklich nicht viele Leute sind, ist es schon, man hat oft Bereitschaftsdienst und man arbeitet nicht wenig. Auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit auch doch immer wieder recht viel Urlaub und Wochen frei zu machen. Das wäre, glaube ich, in Deutschland nicht so drin. Was vor allen Dingen sehr angenehm war, als unsere Kinder klein waren, war das für mich überhaupt kein Problem mit, also jeweils den Kindern ein Jahr zu Hause zu sein. Also das war einmal finanziell kein Problem und das war auch, sag ich mal, gesellschaftlich oder überhaupt kein Problem. Das heißt, da war ich dann einfach ein Jahr weg und das hat keiner irgendwie in Frage gestellt. Genauso wenig wie wenn bei uns morgens in der Frühbesprechung, es geht eigentlich keine Frühbesprechung, ohne dass nicht irgendjemand zu Hause ist, weil das Kind krank ist. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an meinen ersten Tag, als in der Klinik, dass es da zur Sprache kam, dachte ich so, was, die sind zu Hause, ist da nicht eine Oma oder ein Opa da? Aber so ist das eben nicht hier. Das Kind ist krank, dann bleibt man zu Hause, punktlos aus, fertig. Wird nicht diskutiert und das wird auch nicht angezweifelt und da wird auch nichts drüber, das ist einfach so. Und das finde ich schon sehr angenehm, muss ich sagen. Und insgesamt habe ich doch, denke ich, einfach einen ruhigeren Alltag gehabt, als was ich gehabt hätte in Deutschland. Ich hatte ja damals eine Anstellung in der Uniklinik in Berlin. Das wäre sicher ganz anders gelaufen.
Und wie passt das dann zusammen? Weil es einerseits ja durchaus auch den Personalmangel gibt oder man sucht auch händeringend Personal. Gleichzeitig, wie du sagst, ist es leichter zum Beispiel auch zu Hause zu bleiben, wenn das Kind krank ist. Beißt sich das dann manchmal, dass man sagt, okay, gerade weil man ja schon Personalmangel hat, wenn man dann da noch sozusagen ein bisschen entspannt ist, was ja prinzipiell was Positives ist, dass es dann manchmal von der Personaldecke sehr, sehr schwierig wird? Oder ist es?
Wird es, natürlich. So? Also ganz klar. Also ich meine, wir haben auch unsere Schwierigkeiten tagtäglich, dass alles irgendwie rund geht. Ich meine, und dann ist natürlich diejenigen, die dann bei der Arbeit sind, die müssen dann auch ein bisschen mehr arbeiten. Eventuell, wenn dann andere eben zu Hause sind, weil sie krank sind oder weil die Kinder krank sind. Aber letztendlich verteilt sich das ja. Ich meine, mal ist man selber krank und mal muss man für den kranken Kollegen und eine Kollegin einspringen. Und genauso mal sind die Kinder krank und dann sind eben die Kinder der Kollegen krank. Ich habe als junger Arzt oder als Vater von jungen Kindern, so soll ich vielleicht lieber sagen, ich bin morgens später zur Arbeit gekommen, weil ich die Kinder zum Kindergarten gebracht habe. Ich bin früher gegangen, weil die Kinder vom Kindergarten abgeholt werden sollten, weil wir sie eben nicht da bis abends um 5, 6 haben wollten, auch wenn sie den Kindergarten immer sehr genossen haben. Und heute ist es halt umgekehrt. Unsere Kinder sind erwachsen oder fast erwachsen und und jetzt sind eben meine jüngeren Kollegen diejenigen, die später kommen und früher gehen. Das ist ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Das ist einfach so.
Jetzt habe ich eigentlich schon erwähnt, dass so die Bewertungen von Gesundheitssystemen immer sehr schwierig sind, weil sie so subjektiv abhängig sind, je nachdem, was man so für Erfahrungen gemacht hat. Ich habe eine Erfahrung selber gemacht im schwedischen Gesundheitssystem, die mich so ein bisschen geprägt hat natürlich auch, die sehr eindrucksvoll war in dem Sinne, dass sie Eindruck hinterlassen hat. Ich erzähle sie ganz kurz und mich würde interessieren, was ist da vielleicht einfach nur Einzelfall und was verweist vielleicht tatsächlich auf etwas Typisches für das schwedische Gesundheitssystem? Das ist auch schon ein bisschen länger her. Es war, als ich Student war in Falun, in Dalarna. Da war ich eines Tages mit einer Kommilitonin, auch eine deutsche Austauschstudentin, in der Notaufnahme. Und ja, ich habe selten jemand gesehen, der solche Bauchschmerzen hatte. Die hat sich wirklich gekrümmt und aufgebäumt. Es war nur ein Arzt in der Notaufnahme und das, obwohl das Krankenhaus in Falun eigentlich ein relativ großes und auch sehr zentrales ist. Und sie lag da, ich weiß nicht mehr, 4, 5 Stunden. Und ab und zu mal kam eine Schwester vorbei und hat gesagt, dauert noch. Aber das war es dann eigentlich auch. Und sie hat sich wirklich unfassbar heftig gekrümmt vor Schmerzen. Dann wurde es irgendwann untersucht, Diagnose Darmverdrehung oder Darmverschluss, was potenziell lebensgefährliches. Dann ging es auch super, super schnell. Sie wurde sofort aufgenommen, relativ schnell auch operiert, beste Versorgung. Dann nach 2 Tagen wurde sie schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen, wo sie da noch nicht so wahnsinnig fit war. Und später sagte mir dann auch der Arzt, dass der Weg über die Notaufnahme von vielen missbraucht werde, um schneller an den Arzt zu gelangen und dass man deswegen auch vielleicht, gerade wenn jemand mit Bauchschmerzen in der Notaufnahme ist, dass das dazu führen kann, dass man den vielleicht auch mal ein bisschen warten lässt oder dass er nicht sofort drangenommen wird. Wie gesagt, es ist nur eine einzelne Erfahrung, es ist was ganz Subjektives, lange Wartezeiten in einer unterbesetzten Notaufnahme, aber gute Versorgung, wenn man ernsthaft erkrankt ist, schnelle Entlassung, überlastete, vielleicht auch oftmals missbrauchte Notaufnahmen. Was ist da jetzt Einzelfall, was ist vielleicht auch typisch?
Also ich glaube, dass es nicht unbedingt ein Einzelfall ist. Ich glaube, dass das tagtäglich passiert, dass schwer kranke Personen in der Notaufnahme sind und dort im Prinzip unnötig lange warten müssen. Das liegt teilweise, wie du schon richtig erwähnt hast, daran, dass die Notaufnahme im Prinzip missbraucht wird, in Anführungsstrichen. Das heißt, man geht dorthin, weil man hat dann Zeit nach der Arbeit oder man weiß, morgen hat man keine Zeit und man denkt, man kommt schneller dran. Viele denken auch in der Notaufnahme, da sind die kompetentesten Ärzte, was natürlich nicht richtig ist. Dort sind die jüngsten und meistens unerfahrensten Ärzte, die man dort trifft. Ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen Faktoren. In der optimalen, idealen Welt soll es natürlich nicht so sein. Das heißt, jedes Krankenhaus, jede Notaufnahme hat natürlich ein Triagesystem, was eigentlich so aufgebaut sein soll, dass man eben erkennt, okay, der Patient kann warten, der Patient kann nicht warten. Dann kann es natürlich auch sein, dass manchmal auch mehrere Patienten, die sozusagen alle dringlich sind, gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig dahin kommen und dann, wenn dann natürlich nicht so viele Ärzte, Ärztinnen, Schwestern, Pfleger da sind, dann wird es dann schon auch mal eng. Das ist ganz klar. Also als ich in meiner Facharztzeit, da hat man ja als Kinderarzt nicht nur die Notaufnahme, man hat die Station, man hat auch die Entbindung, den Kreissaal, wenn da Kinder sind, denen es schlecht geht, da ist man schon manchmal in der Zwickmühle, dass man im Prinzip plötzlich an zwei Stellen eigentlich gleichzeitig sein müsste. Man kann natürlich sagen, oh, warum habt ihr nicht mehr Leute? Ja, das Problem ist natürlich, dass wenn wir nachts oder in der Notaufnahme zu viele Leute haben, dann haben wir sozusagen am Tag keine mehr. Also das ist natürlich ein Teufelskreis, aus dem man gerne rauskommen möchte. Das Interessante ist ja, dass wir im Prinzip heute, und das ist wie in genauso in Deutschland wie auch in Schweden, also mehr Mediziner denn je haben, die in den Krankenhäusern sind. Also wenn man da 20, 30, 40 Jahre zurückgeht und guckt, wie viel Mediziner oder ja Pflegepersonal es pro Patienten gab, das ist natürlich teilweise noch, zumindest in Schweden, viel, viel, viel geringer. Und trotzdem ist ständig ein Engpass und trotzdem ist ständig sind Leute, die warten müssen.
Womit erklärst du dir das?
Ja, das teilweise ist das daran, glaube ich, dass man natürlich auch, also der Patient heute, und damit meine ich also auch mich als Patienten, wenn ich Patient bin, hat man natürlich eine recht hohe Erwartungshaltung. Also eben genau wie unser Leben heute schnell mit wenigen Klicks zu allen möglichen Sachen führt und man heute ja auch sehr viel informierter sein kann als Patient. Ich meine, gibst nur Magenschmerzen ein bei Google, kriegst 153.000 Treffer, alles von irgendwie nichts im Prinzip gesund bis schwerste tödliche Krankheit. Und das bedeutet natürlich, dass man auch als Patient eigentlich immer das Maximale haben möchte. Also ich sage, ich verallgemeine das ja halt mal so ein bisschen. Das stimmt natürlich, trifft nicht auf alle zu, aber letztendlich ist es ja so. Ich höre das ja auch in Deutschland, sagen, oh, ich habe da irgendwas am Herzen. Sagt mir einer und dann sage ich, okay, ich habe halt da Schmerzen in der Brust. Das kann natürlich alles sein. Es kann natürlich das Herz sein, es kann die Lunge sein, es können Muskeln sein, die Nerven sein. Und dann geht man zum Kardiologen oder man geht zum Gastroenterologen. In Schweden ist das natürlich, da ist es so ein bisschen mehr gefiltert. Das heißt, man wird erstmal, wie ich vorher schon erwähnt hatte, wird dann in der Brustzentrale, trifft den Allgemeinmediziner, die eine extrem schwere Arbeit machen, weil das sind die ja wirklich sehen müssen, wer ist schwer krank und wer hat eben nur was, wie wir oft sagen, funktionelles, also nichts Schlimmes und so. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, genau, also in der Notaufnahme ist das eben so, da tauchen eben alle möglichen Patienten auf. Das heißt, diejenigen, die eigentlich schon seit Wochen Beschwerden haben und jetzt dann endlich wird es dann doch zu viel oder auch welche, die gerade erst Beschwerden haben und welche, die fast keine Beschwerden haben. Als ich in Deutschland das mal in der Notaufnahme saß mit einer Angehörigen, da, das war auch extrem überfüllt, da saßen junge Leute, die hatten halt sich den Fuß verknackst oder beim Fußball und die dann saßen dann stundenlang. Da denke ich immer, ich würde da gar nicht aushalten, da zu sitzen so lange, nur wegen, weil mir der Fuß ein bisschen wehtut. Da gehe ich lieber nach Hause, schlafe eine Nacht und wenn es morgen noch wehtut, dann gehe ich vielleicht zum Arzt. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, das Verhalten von uns als Patienten hat sich, glaube ich, auch geändert. Und in Schweden ist es noch ein bisschen mehr so, dass Leute sagen, ich gehe nur wirklich zum Arzt, wenn ich wirklich was habe. Das ist natürlich auch sehr verallgemeinert. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu. Aber so ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung vom Gesundheitswesen. Also, okay, es tut dir irgendwie im Bauch weh seit 2 Tagen. Das ist erstmal nicht schlimm. Jetzt warten wir erstmal ab. Und in vielen Fällen funktioniert das auch. Aber es führt natürlich auch dazu, dass manchmal sehr ernsthafte Krankheiten auch übersehen werden oder zumindest zeitlich sozusagen verschleppt werden. Und wir haben immer wieder Fälle, die dann auch sozusagen von unseren, also Fälle, die sozusagen nicht optimal gelaufen sind, die werden ja dann auch untersucht hinterher und von den Krankenhäusern, um eben zu sehen, was eigentlich da schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie gut das in Deutschland gemacht wird, dass man solche Dinge, die eben schieflaufen, aufarbeitet. Hier versucht man das zumindest. Aber ja, also das Problem ist, es gibt kein optimales System. Wenn man das Angebot erhöht, dann erhöht sich auch die Nachfrage. Das hat alle Forschungen gezeigt, das ist ständig so. Also wenn man sagt, okay, wir haben zu lange Wartezeiten, wenn man die Möglichkeit hätte, das heißt Geld und Personal, und man setzt dann vielleicht nochmal 10 Krankenschwestern mehr in die Notaufnahme und 10 Ärzte mehr, dann geht das eine gewisse Zeit und dann erhöht sich auch wieder die Nachfrage und dann ist man wieder da, wo man am Anfang war. Aber wie gesagt, ich möchte das schwedische Gesundheitssystem gar nicht schönreden. Es gibt da sehr viele Dinge, die verbessert werden müssten. Und gerade in unserer Region sind im Moment gerade eine große Entlassungswelle, die da gerade abläuft. Das heißt, es werden bis zu 900 Leute entlassen. Das merken wir auch bei uns. Psychosoziales Team, was wir ein wunderbares hatten, mussten jetzt einige gehen. Und was natürlich ganz klar direkte und auch wirklich immense Auswirkungen hat auf die Patienten und wie wir die Patientenversorgung durchführen können.
Aber das heißt auch, dieses Thema Personalmangel, das ist auch, kann man gar nicht so generell sagen, dass es Personalmangel im schwedischen Gesundheitssystem gibt, sondern es ist dann auch wieder eine regionale Sache oder ist es auf bestimmte Berufsgruppen bezogen eher? Oder?
Also Personalmangel ist eher, das ist sehr unterschiedlich. Das merken wir bei uns in der Klinik, das sind also unterschiedlich, wenn man die unterschiedlichen Kliniken miteinander vergleicht. Also es gibt Kliniken, die haben überhaupt keine Probleme, Personal zu bekommen. Also, und es gibt Kliniken, die wissen gar nicht, wie sie ihre ganzen Stellen besetzen sollen. Und auch da wieder meine Erfahrung aus dem letzten Jahr in Deutschland. Es gibt ja auch in Deutschland einen unglaublichen Pflegenotstand. Also die Erfahrung, die ich da gemacht habe, dass es extrem viele Stationen gibt, Bereiche gibt, in denen es überall fehlt an, vor allen Dingen an Pflegepersonal. Vielleicht nicht unbedingt an ärztlichem Personal, aber an Pflegepersonal und vor allen Dingen an ausgebildetem Pflegepersonal. Das heißt, die Menschen, die da getroffen habe, sind oft eben nicht ausgebildet, weil es eben kein ausgebildetes Personal gibt, weil Leute eben in andere Berufe abgewandert sind, aufgrund der Arbeitsbedingungen oder in andere Länder abgewandert sind. Das Gleiche merken wir hier bei uns auch. Viele gehen nach Norwegen. Zeitlang war das sehr, sehr populär, dass das Pflegepersonal nach Norwegen abgewandert ist, wegen besseren Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitstage, bessere Bezahlung. Zeitlang war es dann nicht mehr so und jetzt fängt es gerade wieder an.
Da kann man natürlich auch wieder mit Migration das Problem auch wieder so ein bisschen lösen, dass man wieder aus anderen Ländern quasi auch Menschen ins eigene Gesundheitssystem holt. Das ist ja auch für viele, auch für aus dem deutschsprachigen Raum ja auch interessant, nach Schweden vielleicht auszuwandern. Gerade Menschen, die auch im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich tätig sind, als Arzt, das wäre die eine Möglichkeit, als Krankenschwester, als Krankenpfleger die andere Möglichkeit. Da müssen wir vielleicht aber auch nochmal drüber sprechen, weil die Krankenschwestern, wenn es nicht die Unterhöterskur sind, haben ja auch andere Kompetenzen. Das heißt, ist es so ganz einfach, da das Land zu wechseln?
Also kommt ganz drauf an, welche Ausbildung man hat. Also hat man eine deutsche Krankenschwester- oder Krankenpflegeausbildung und hat die entsprechende Sprachkompetenz, dann ist es relativ einfach, formell. Relativ einfach. Schwieriger ist es zum Beispiel, wenn man als Altenpfleger ausgebildet ist oder auch bestimmte Dinge wie, also bestimmte spezielle Form von Krankenschwester, sage ich jetzt mal, also Kinderkrankenschwester oder Anästhesie-Krankenschwester, die werden nicht immer nur eins zu eins anerkannt. Da bin ich nicht so ganz, da habe ich nicht so die ganz hundertprozentigen Durchblick, also was genau da anerkannt wird und was nicht, aber das ist schon, das kommt ganz drauf an, welche Ausbildung man hat, weil alles wird nicht anerkannt. Und das stimmt auch, dass unsere Krankenpfleger und Krankenschwester, die bilden sich an der Universität aus. Das heißt, die haben eine sehr gute Ausbildung, auch wenn sich da auch über die Jahre so ein bisschen was vielleicht verschlechtert hat, aber im Prinzip eine sehr gute Ausbildung. Krankenschwestern haben eine unglaublich hohe Verantwortung hier in Schweden im Vergleich zu vielen Bereichen in Deutschland.
Aber wie du sagst, die ist ja quasi ein Studium letztendlich, ich meine, ist an der Universität. In Deutschland ist es ein Ausbildungsberuf. Das heißt, das an sich ist aber eigentlich noch kein Hindernis. Das heißt, man könnte da trotzdem auch mit der deutschen, wenn man in Deutschland die Ausbildung gemacht hat, auch nach Schweden wechseln, auch wenn das dort ein Studium quasi die Voraussetzung ist.
Ja, genau, das kann man. Das kann man. Zumindest innerhalb, also als EU-Bürger ist das möglich. Wie gesagt, es gibt auch hier einen hohen Bedarf an Pflegepersonal. Was das Problem im Moment ist, zumindest auch in unserer Region, nicht nur in unserer Region, ist, dass es zwar einen Bedarf gibt, aber kein Geld. Schweden leistet sich ja nicht so ein teures Gesundheitssystem oder gibt nicht so viel pro Kopf aus wie andere Länder, zum Beispiel Deutschland, was natürlich zu Problemen und Engpässen führt. Und die Medizin verändert sich ja auch extrem. Allein im meinem Bereich, Medikamente werden extrem teuer. Das heißt, einzelne Patienten können ein gesamtes Klinikbudget sprengen, weil die Medizin, die Medikamente, die der Patient bekommt, so extrem teuer sind. Da gibt es zwar Systeme, sodass nicht eine einzelne Klinik dann für alles bezahlen muss. Das wird dann sozusagen solidarisch teilweise finanziert, aber es ist ganz klar, dass eben da auch Diskussionen geführt werden, was bezahlen wir jetzt, weil klar, ich meine, eine Operation eine Augenoperation, die kostet vielleicht einen Bruchteil von immunologischen Immunbehandlung, also für Rheuma-Kranke oder für Krebskranke. Und ja, da werden schon zumindest hier in Schweden Diskussionen geführt, wie man eben priorisiert zwischen verschiedenen Patientengruppen und so weiter und so fort. Nicht ganz einfache Diskussion, kann man sagen.
Ja, das glaube ich. Das ist ja immer die Frage, auch wo Geld fließt, da wo es eben auch um Menschenleben oder die Gesundheit von Menschen geht, kann man das einfach so eins zu eins aufwiegen? Das ist immer eine große Frage natürlich. Ja. Aber was sind da gerade so prinzipiell die großen Debatten oder in welche Richtung oder wo gibt es gerade Reformen oder Reformversuche im schwedischen Gesundheitssystem?
Also da wird ständig reformiert und ständig verändert. Manchmal hat man das Gefühl, es wird verändert einfach nur, damit man irgendwas verändert oder irgendwas tut. Es ist nicht immer so ganz durchdacht. Auch das, würde ich mal sagen, ist nicht unbedingt so speziell nur für Schweden. Das sieht man auch in anderen Ländern. Wie gesagt, im Moment ist einfach nicht wirklich Geld da. Es wird extrem gespart, eingespart. Dinge werden sozusagen auch, entscheidet sich eben, Dinge nicht durchzuführen, weil kein Geld da ist. Es wird eine ganz klare Priorität aufgestellt und dann fallen eben solche Sachen wie bei uns jetzt zum Beispiel mit dem psychosozialen Team. Das heißt, dass der Zugang zu Psychologen auch bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie extrem schwierig ist mit langen Wartezeiten und weil man da aber natürlich nicht einen unmittelbaren Handlungsbedarf hat, sage ich mal, oder zumindest ist so betrachtet oder so beurteilt. Dann gibt es natürlich, aber das ist auch nicht speziell für Schweden, sondern es gibt natürlich, wie gesagt, diese neuen Behandlungen, Therapien, die extrem teuer sind. Da wird natürlich viel darüber diskutiert, wie wir das handhaben. Steuererhöhungen sind ja nie populär, das will kein Politiker, aber letztendlich, wenn am Ende dann des Tages das Geld fehlt, dann muss man das natürlich irgendwie regeln und letztendlich, wenn das Geld nicht da ist, dann müssen eben Stellen gestrichen werden oder Kliniken verkleinert oder Kliniken geschlossen, was natürlich wirklich ein Problem ist, gerade für die ländlichen Gegenden, wo in den letzten 20, 30 Jahren doch schon hat sich einiges getan in Schweden. Es sind viele Kliniken, kleinere Kliniken geschlossen worden. wie ich eingangs schon erwähnte, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern eben auch aus Qualitätsgründen, weil man eben sagt, dass man, wenn das eine Klinik ist, die sich nur sehr selten mit bestimmten Krankheitsbildern beschäftigt, dass dann die Qualität darunter leidet. Das wird auch hin und her diskutiert, da hat natürlich jeder eine andere Meinung. Aber da hat sich natürlich die Krankenhauslandschaft und das Gesundheitswesen schon sehr stark verändert. Und dann glaube ich, was auch ein wesentlicher Unterschied ist zwischen Deutschland und Schweden, dass man natürlich auch einige Dinge hier nicht unbedingt, also so, wie soll ich das sagen, für viele Dinge, die man in Deutschland zum Arzt geht, geht man hier in Schweden zum Beispiel nicht zum Arzt oder zur Ärztin.
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, also zum Beispiel, wenn ich die Untersuchungen, die verschiedenen U's, die man als in der Kinderheilkunde, die Vorsorgeuntersuchungen, die gemacht werden, die werden hier in der Regel nicht von Kinderärzten durchgeführt, sondern die werden von Allgemeinmedizinern durchgeführt. Man kann eventuell einen Kinderarzt in der Facharztausbildung dort treffen, in seiner Wurzentral. Aber ansonsten machen das die Allgemeinmediziner beziehungsweise Schwestern, die dort in diesen Abteilungen, Borne Wurzentral nennt sich das, BWC, wo man eben hingeht, da werden die Kinder gewogen und gemessen und geimpft und ja, eben so die ganzen alltäglichen Probleme, die man hat als Eltern, wo es darum geht, mit Problemen mit Essen und Schlafen, das wird dort sozusagen primär von Krankenschwestern und Krankenpflegern gehandelt und dann eben ab und zu bestimmte Untersuchungen von Allgemeinmedizinern. Da ist ja in Deutschland ist das ja nicht so, da geht man zum Kinderarzt. Man geht eigentlich immer zum Kinderarzt mit seinen Kindern, weil es ja Kinder sind. Hier ist das eben nicht so. Wenn das Kind Bauchschmerzen hat oder Ohrenschmerzen, dann geht man eben nicht zum Kinderarzt oder zum HNO-Arzt, sondern man geht in seine Wurzentrale und trifft dort in der Regel erstmal einen Allgemeinmediziner. Und ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen reicht das auch völlig. Also das sind gut ausgebildete Kollegen, die das genauso gut können wie Kinderärzte. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Was ein Unterschied ist auch zum Beispiel als Schwangere Vorsorge untersuchen. Da geht man nicht zum Gynäkologen oder der Gynäkologin, da geht man zur Hebamme, die dafür ausgebildet ist. Also meine Frau hat in ihren Schwangerschaften nicht einmal einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin getroffen, außer dann im Krankenhaus einmal so, aber ansonsten eben nicht, weder davor noch danach. Auch die Nachsorge von Schwangeren, also Frauen, die ganz normal entbunden haben, ohne irgendwelche Komplikationen, die ist... Also da sieht man die Hebamme danach noch ein, zwei Mal und das war's dann. Da wird gar nicht so viel. Man sieht den Bedarf einfach nicht. Und wie gesagt, wenn man sich die Statistik anguckt, ist das ja auch nicht so, dass Schweden deswegen schlechter dasteht. Ich glaube, da gibt's in Deutschland eine extreme Überversorgung. Ich meine, als Schwangere kommt man zu seinem Gynäkologen, seiner Gynäkologin, da wird jedes Mal Ultraschall drauf gehalten. Das kann man auch gut abrechnen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Bisschen provokativ, aber das ist schon so natürlich, dass man als Arzt, Ärztin in Deutschland ja auch Unternehmer ist. Also man muss ja auch irgendwo sehen, dass am Ende das Geld reicht. Und ich weiß das von Freunden, die als Ärzte in Deutschland arbeiten, das ist auch wirklich nicht unbedingt leicht und ist auch nicht leichter geworden mit den Abrechnungssystemen. Wenn man nicht irgendwie eine sehr gut gehende Praxis irgendwo in der Großstadt hat, dann ist das gar nicht immer so einfach, das alles am Ende sozusagen hinzubekommen. Von daher bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass ich mich gerade mit solchen Dingen gar nicht beschäftigen muss.
Also die Wurzentrale als Filterfunktion, als erste Anlaufstelle, die ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz zentraler Unterschied, die auch die niedergelassenen Ärzte ja auch entlastet oder vorentlastet auf jeden Fall. Und die dafür sorgen, dass sozusagen der Patient in der Wurzentrale schon komplett versorgt wird und dann gar nicht mehr notwendig ist. Ist das auch die erste Anlaufstelle für Urlauber, die in Schweden sind, also die dann in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland krankenversichert sind, wenn bei denen irgendwas ist? Oder wie geht man als Urlauber am besten vor, wenn man krank wird in Schweden?
Also theoretisch ja. Theoretisch ja. Aber also in der Praxis ist das doch immer gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Weil inzwischen ist ja auch diese Systeme, also die Kontaktaufnahme mit den Wurzentralen ist alles sehr digitalisiert und über Telefon und dort einfach aufzutauchen und sagen, guten Tag, hier bin ich, ich habe Bauchschmerzen, ist nicht immer ganz so einfach. Das ist wirklich, und das habe ich selbst als Patient hier in Schweden gemerkt, das ist auch wie in Deutschland, würde ich behaupten, kommt es immer sehr darauf an wen man da gerät. Von daher muss ich ehrlicherweise sagen, dass wenn ich Leuten höre, die hier irgendwo sind und es ist irgendwas, empfehle ich denen oft dann doch entweder in die Akutmottagung, also in die Notaufnahme zu gehen, weil es da einfach einfacher ist. Oder es gibt auch sowas, nennt sich Schulzentral. Das ist dann sozusagen auch zu Abend- und Wochenendzeiten eine Notaufnahme, wie so ein kassenärztlicher Notdienst, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen vergleichbar, gibt es ja auch teilweise in den Krankenhäusern. Da gibt es einmal die richtige Notaufnahme und dann gibt es eben für die Patienten, die eben nicht jetzt, sag ich mal, akut krank sind. Ich meine, Notaufnahme ist ja eigentlich wirklich eine Notaufnahme. Da kommt man eigentlich mit dem Krankenwagen hin, im Prinzip. So ist es natürlich in der Praxis, weder in Deutschland noch in Schweden. Wie gesagt, ich glaube, das ist nicht immer ganz so einfach mit der Wurzentral. Ich würde zwar immer sagen, wenn man irgendwo ist und der Weg ist weit zum Krankenhaus, dass man es erstmal mit der nächsten Wurzentral versucht. Wenn man da aber irgendwie nicht richtig weiterkommt, weil die das nicht so richtig auch teilweise formell nicht richtig handeln können, weil sie Probleme haben mit jemandem, der keine Personennummer hat und so, sollte eigentlich alles gar nicht sein. Aber da ist es an der Notaufnahme teilweise einfacher.
Hilft die Seite 1177.se auch für Urlauber weiter? Das ist so die Gesundheitsseite in Schweden.
Also man kann immer dort anrufen, das ist ja die Möglichkeit, rund um die Uhr jemanden zu erreichen. Also da sitzen dann in der Regel Krankenschwester, Krankenpfleger am anderen Ende, die auch erstmal so sich anhören, was ist das Problem und einen dann sozusagen weiterleiten sollen. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie gut das funktioniert, wenn man als ausländischer Besucher, als Tourist, Urlauber da anruft. Gut, einmal muss man natürlich zumindest irgendwie Englisch sprechen. Deutsch werden die wenigsten verstehen. Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich, denke ich, wie man da gerät. Und auch da muss ich wiederum sagen, die Parallele zu Deutschland, ich habe das auch jetzt in diesem Jahr erlebt, dass ich mitten in der Nacht versucht habe, über den kassenärztlichen Notdienst da jemanden zu erreichen und Hilfe zu bekommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, sodass am Ende dann die 112 gewählt wurde, weil es nicht anders ging. Und das ist, glaube ich, immer wieder mal, auch in allen Ländern schwierig. Und also im Ausland, wenn man dann sozusagen, das Einfachste ist natürlich irgendwo, man sieht, irgendwo steht Krankenhaus und dann fährt man dahin und da wird einem letztendlich immer irgendwo geholfen. Oder eben auch, dass man weiter geschleust wird und sagen, das ist nicht zu uns hier in der Notaufnahme, du kannst dich aber morgen oder auch, du kannst dich da und da hinwenden. Letztendlich, wenn man nicht weiter weiß, kann man immer ins Krankenhaus fahren und ich würde behaupten, da wird einem in der Regel dann auch immer in irgendeiner Weise geholfen.
Gut, wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viele Eindrücke, Einblicke in dieses schwedische Gesundheitssystem bekommen und wir haben aber keine ganz klares Fazit. Das ist auch, glaube ich, völlig in Ordnung so, dass man sagt, okay, es gibt eben nicht, man kann es nicht eindeutig beantworten, ob das schwedische jetzt das bessere oder das schlechtere Gesundheitssystem ist. Wie du es gesagt hast, es gibt so manche Bereiche, die deutlich besser laufen, manche, die vielleicht nicht so gut laufen. Und dann ist es oft eben auch regional unterschiedlich. Manchmal fällt auch von der einzelnen Person noch abhängig. Das bleibt dann doch auch oft vielleicht auch subjektive Erfahrungen, die man immer wieder machen wird, egal in welchem Gesundheitssystem man ist.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Es ist nicht generell schlechter oder generell besser. Ich bin überzeugt davon, wenn du jemanden interviewst, der in Värmland wohnt, wird er dir einen anderen Eindruck vermitteln als jemand, der in Stockholm wohnt oder jemand, der in Kiruna oder gar außerhalb von Kiruna lebt. Und dann kommt es natürlich auch auf, wie man selber dazu sich verhält, wenn man krank ist oder Symptome hat, ob man eben den Bedarf hat, gleich irgendwo Hilfe zu suchen oder ob man erst abwartet. Wir sind eben auch alle verschieden. Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Ich will behaupten, dass wenn man wirklich schwer krank ist in Schweden, dann wird einem gut geholfen und wird man mit gut versorgt. Aber der Weg sozusagen zu dieser guten Versorgung, der kann manchmal auch etwas schwieriger sein und länger dauern. Und unnötig lange, das muss man schon sagen.
Da haben wir, glaube ich, vielleicht doch noch ein gutes Fazit bekommen, wie man das schwedische Gesundheitssystem so im Groben zusammenfassen kann. Vielen, vielen Dank, Hartmut, für diese Einblicke und dafür, dass du dir Zeit genommen hast.
Keine Ursache. Vielen Dank fürs Interesse.
Und ich habe es auch bei der letzten Folge mit Hartmut ja schon gesagt, wenn du mehr über Hartmut erfahren willst, wenn du ihm auch ein bisschen folgen willst auf Instagram, findest du sein Profil unter 58 Grad Nord. Und so lautet auch der Name seines Blogs. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Dann wünsche ich dir, Hartmut, und dir da draußen einen ja weiterhin schönen Herbst. Hoffentlich nicht nur nass, grau, kalt, sondern auch schön, vielleicht mit ein bisschen Schnee, sodass dann allmählich auch eine vorweihnachtliche Stimmung entsteht. Und dann natürlich bleib gesund, sodass du im Idealfall überhaupt gar keinen Kontakt mit dem Gesundheitssystem hast. Das ist natürlich immer das Beste. In diesem Sinne, hatte so braun wie Hirsch. Elchkuss, der Podcast für Schweden.